Das Erbe der Isaak-Christen. Da Sarah, nach der Aussage des Paulus im Galaterbrief, allegorisch für den neuen Gnadenbund steht, ist sie unsere Mutter. Weil wir nach der Verheißung ihre Kinder sind, sind wir auch die Nachlassempfänger dieser freien Himmelsstadt, also Erben unseres himmlischen Vaters in Jesus Christus. In Jesus wurde der Bund Gottes mit Abraham erfüllt, der ein Vater vieler Völker werden sollte. Dies haben die Mutter Jesu und Saharia, der Vater des Johannes, erkannt, als sie Gott im Gebet dankten. Lukas 1, 46 bis 48, Lukas 1, 67 bis 75. Gemäß Effabada und anderen Auslegern war Maria die reinkarnierte Eva. Die Ähnlichkeit von 1. Mose 17, 16 mit Lukas 1, 48 spricht dafür, dass sie möglicherweise auch Sarah gewesen war, zumal der Umstand, dass Sarah dem Abraham die Ägypterin Hagar zur Frau gab, der Darreichung der Todesfrucht im Garten Eden entspricht. Obwohl Abraham nach Adam lebte, ist er dessen typologische Darstellung. Auf diese Allegorie kann hier jedoch nicht näher eingegangen werden. Hagar, das irdische Jerusalem, und Ismael, die fleischlichen Juden, stehen symbolisch für den alten Bund Gottes mit Israel und allen Teilhabern dieser materiellen Vereinbarung. Sein Same waren die leiblichen Nachkommen, die Gott dem Ismael verheißen hatte. Selbstverständlich stammen Israel bzw. die Juden nicht von Ismael ab. Ein großer Teil von ihnen wird aber gemäß Galaterbrief Kapitel 4 zu dieser Ägypten-Hagar-Linie gezählt. Sie sind also Nachfahren gemäß dem Samen Ismaels und keine Kinder und Erben Abrahams. Obwohl der Tempel und sämtliche Güter Jerusalems irdisch bzw. fleischlich sind, wird Ismael nichts davon erben. 1. Mose 21, 10. Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Sarah, das himmlische Jerusalem, und Isaak, die den Heiligen Geist bleibend besitzenden Christen, stehen für den neuen, geistlichen Bund. 1. Mose 17, Vers 21. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Der Same dieses neuen Bundes ist das bleibende und ins göttliche Leben zeugende lebende Wort, das von dem einen und einzigen Samen ausgeht, der dem Abraham verheißen wurde. 1. Petrusbrief 1, 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Bei dem einen und einzigen unvergänglichen Samen Abrahams handelt es sich laut Galaterbrief 3, 16 nicht um die Juden oder das Volk Israel, also nicht um die genetische Nachkommenschaft Abrahams, sondern um Jesus Christus in Person und um all jene, die ihm und seinem Wort der Wahrheit angehören. Der Tempel und sämtliche Güter sind geistlich zu betrachten. Galater 3,16 in der Schlachter 2000. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Jesus ist der große Isaak. In ihm und allein in ihm sind wir Erben der Verheißung Abrahams. In Jesus dürfen auch wir Isaak sein. Wer nicht im Wahrheitswort des freimachenden Sohnes Gottes bleibt, ist kein himmlischer Sohn Abrahams, sondern ein nicht erbender Sohn der irdischen Sklavenstadt Hagar Jerusalem, also ein Sklave des Gesetzes und der Sünde. Er ist Ismael. Die Anbetung des falschen Gottes im falschen Tempel. Der Gott Vater wird gemäß Johannes 4, 21-24 nicht im irdischen Tempel Hagar Jerusalems angebetet werden, sondern geistlich allein in Jesus. Der Sohn, das Lamm Gottes, ist der sich im himmlischen Sarah Jerusalem befindende wahrhafte Tempel in Person. Johannes 4, 21-24. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Offenbarung 21, Vers 22 in der Davar-Übersetzung. Und einen Tempel gewahrte ich nicht in ihr, da der Herr, der Gott, der Allhaltende, ihr Tempel ist und das Lämmlein. Wer Jesus als den einzigen Tempel Gottes ablehnt, steht in der Gefahr, auf den verführerischen Geist der Fälschung hereinzufallen und unwissentlich die Anbetung Satans zu wählen. Wenn nämlich der Sohn Gottes die wesenhafte Rettung in Person in Johannes 1, 21 sagt, dass Gott nicht im Jerusalemer Tempel angebetet werden wird, welcher Gott lässt sich dann dort verehren? Hier muss es sich offensichtlich um Satan in seinem Sohn, dem Antichristus, handeln. Es war nämlich immer schon das Bestreben des Feindes, im Pseudo-Jerusalem angebetet zu werden. Nicht an einem x-beliebigen Ort, sondern bezeichnenderweise ausgerechnet im Tempel dieser Stadt versuchte Satan sogar den Christus selbst zur falschen Anbetung zu verleiten. Matthäus 4, die Verse 5-9. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Im endzeitlichen Jerusalem wird Satan das Vorhaben der falschen Anbetung Gottes durch seinen Sohn verwirklichen. Hier stehen sogar die Leibesglieder des Christus in Versuchung, den falschen irdischen Tempel und damit die falsche Anbetung zu wählen. Denn da ein Knecht nicht größer ist als sein Herr, geht er dessen Weg. Wer sich im irdischen Jerusalem verehren lässt, muss eine wesenhafte Fälschung unseres himmlischen Gottes sein. Bei ihm handelt es sich um den Gott derer, die den wahrhaften Sohn verwerfen und deshalb die Worte des ihn sendenden Vaters nicht hören. Er ist der Gott Hagar Jerusalems. Er ist der Gott der Juden, die ihn in ihrem irdischen Tempel bewundern. Er ist das Anti des tatsächlich Wunderbaren aus Jesaja 9, Vers 5. Das Zeichen des göttlichen Isaak-Samens. Als der ältere Sohn Abrahams stellt der nach dem Fleisch geborene Ismael den Samen des alten mosaischen Bundes dar, während Isaak, der jüngere Sohn nach dem Geist, die Nachkommenschaft des auf Golgatha geschlossenen neuen Bundes verkörpert. Die beiden in Hagar und Sarah symbolisierten Bündnisse Gottes betreffen diese zwei Söhne Abrahams. Doch das Erstgeburtsrecht wurde getauscht. Der allegorisch zum neuen Bund gehörende jüngere Sohn wurde zum Erben Abrahams gemacht, während der ältere Sohn den Segen der Erstgeburt verlor und das Haus Abrahams verlassen musste. Nach dem neuen Bund mit dem Mittler Jesus Christus gibt es also kein Volk Gottes mehr nach dem Fleisch. Das heißt, die genetische Abstammung ist für die Zugehörigkeit zu Gott nicht mehr maßgeblich. Die in christlichen Kreisen oft gehörte Behauptung, die Kinder Israels seien das auserwählte Volk Gottes, entspricht nicht den biblischen Tatsachen. Alle Menschen, egal welcher Ethnie sie angehören, die der Gottvater zu seinem Sohn bringt, gehören dem Bund mit Abraham an. Jahweh machte Abraham in Jesus Christus zum Vater vieler Völker. Zusammen bilden diese genetisch diversen Gläubigen nicht nur das eine und einzige Volk Gottes, sondern sie sind laut der neuen Definition aus Römer 2, 29 und Römer 9, 6 bis 9 sogar Juden. Römer 2, 29 in der Luther-Übersetzung. Sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Dessen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Römer 9, 6 bis 9 in der Zürcher Bibel. Es ist aber nicht so, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind auch Israel. Bloß weil sie Nachkommen Abrahams sind, sind sie noch längst nicht alle seine Kinder, sondern in Isaak werden sie deine Nachkommen genannt werden. Das bedeutet, nicht die leiblichen Kinder sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen anerkannt. Denn das Wort zur besagten Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben, ist ein Wort der Verheißung. Unsere Stellung als Abrahams Kinder wird in Sarahs Sohn Isaak versinnbildlicht, denn Sarah symbolisiert das himmlische Jerusalem, die Mutter aller Gläubigen, gemäß Galater 4, 26. Wer Abrahams Sohn ist, der ist auch Gottes Sohn. Weil er Christus annahm und an dessen Namen glaubt, ist er ein Kind Gottes geworden. Wer hingegen Jesus als den einzigen Gott ablehnt, bleibt ein Teil des Antivolks Satans. Solche, die zum gesetzischen Judentum gehören, sind Ismael. Sie sind Kinder Hagar Jerusalems, sie sind Anti-Söhne, sie sind Anti-Christen, denn sie hassen den wahren Isaak, dessen Stellung bei Gott sie vorgeben zu haben. Nicht das Christentum an sich ist eine Tochter Babylon Jerusalems, sondern die katholische Kirche und ihre ökumenischen Ableger und Anhängsel, wie zum Beispiel die protestantische Kirche. Hierin erklärt sich die Ähnlichkeit des hurerischen Rom mit Babylon. Das Judentum ist nicht der Ursprung des Christentums, denn Isaak kommt nicht aus Ismael. Der Vatikan mag das Judentum als seinen älteren Bruder willkommen heißen. Er verrät darin jedoch, dass Rom eine Hurentochter der irdischen Stadt Jerusalem ist. Denn das gesetzliche Judentum ist als der ältere Bruder ein Sohn Abrahams nach der Weise Ismaels. Das Judentum und seine pseudochristlichen Ableger sind die geistliche Ismael-Linie. Siehe hierzu auch Henry's Solving the Mystery of Babylon the Great, Tracking the Beast from the Synagogue to the Vatican. Hier geht es nicht um das, was die mosaische Religion aus dem Judentum gemacht hat, sondern um den Glauben in der Zeit des Alten Testaments, das heißt um den Glauben nach dem Gesetz, im Unterschied zum Vertrauen auf die Gnade Jesu. Es geht um das Gesetz der Sünde und des Todes, im Gegensatz zum Gesetz des Geistes und des Lebens. Hagar symbolisiert den alten Bund vom Berg Sinai, und ihre geistlichen Ismaelkinder sind Kinder dieses alten Bundes. Der klare Bezug zum Berg Sinai zeigt, dass es um das Ursprüngliche geht und nicht nur um dessen rabbinische Pervertierung. Um Sarah Jerusalem sehen zu dürfen, müssen wir erst, wie es Israel nach dem Exodus tat, über den Jordan gehen, um unser Erbe zu empfangen. Wir müssen das gesetzliche Ägypten Hagar Jerusalem verlassen und im Glauben auf die Himmelsstadt der Gnade schauen. Das ist das Zeichen unserer Zugehörigkeit zum Samen des großen Isaak, Jesus Christus. Hebräer 11, die Verse 9, 10 und 13. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem fremden Land wohnte er in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Die falsche und die richtige prophetische Ausrichtung. Wer auf das sichtbare Jerusalem achtet und seine prophetische Hoffnung auf diese irdische Stadt setzt, hat 2. Korinther 4, Vers 18 und Hebräer 13, Vers 14 nicht verstanden. Er verfällt dem Irrtum, Hagar werde einst in Sarah verwandelt werden. Dies ist aber ebenso wenig möglich, wie dass der Antisohn Ismael zu Isaak gemacht wird. 2. Korinther 4, 18 in der Davar-Übersetzung. Indem wir nicht achten auf die Erblicktseienden, sondern auf die Nicht-Erblicktseienden, denn die Erblicktseienden sind Befristete, aber die Nicht-Erblicktseienden Äonische. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Warten wir auf eine große Erweckung im weltlichen Jerusalem, hoffen wir auf eine Wiedergeburt der Stadt, wollen wir dorthin kommen, weil Christus sein Reich in der jetzigen Welt errichten wird? Dann sind wir höchst gefährlich im Irrtum des irdischen Geistes der Fälschung, denn diese Erwartung ist nicht biblisch. Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 22 und 23 in der Davar-Übersetzung. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, zur aufhimmlischen Jerusalem und zu 10.000 der Engel zur Allzusammenkunft und zur Herausgerufenen der Vorhergeborenen, der Aufgeschriebenwordenen in den Himmeln und zu Gott, dem Richter aller und zu gerechtfertigt wordenen Geistern der Vollendungsgemäßen. Johannes 18, Vers 36 in der Davar-Übersetzung. Da antwortete Jesus, die, ja meine Regentschaft ist nicht aus dem diesem Kosmos, wenn aus dem diesem Kosmos die, ja meine Regentschaft wäre, auch die, ja meine Unterknechte hätten gleichsam gerungen, auf dass ich nicht den Juden daneben gegeben werde. Nun aber ist die, ja meine Regentschaft nicht von dannen. Das Reich des Herrn kommt vom Himmel. Es besitzt keinen weltlichen Ursprung. Biblisch-prophetische Verheißungen positiver Art betreffen dieses neue Jerusalem. Es gibt keinen triftigen Grund, warum Johannes 18,36 nicht für die Endzeit gelten sollte. Denn Jesus wird sich nicht umentscheiden und sein Reich doch aus dieser Welt und aus dem gegenwärtigen Jerusalem erwachsen lassen. Christen, die dennoch dieser Meinung sind, gleichen den Juden des ersten Jahrhunderts nach Christus, die einen messianischen Weltherrscher erhofften, der ein irdisches Reich Israel in der jetzigen Schöpfung aufrichtet. Sie sollten bedenken, dass der falsche Christus ihre unbiblischen Erwartungen erfüllen wird. Sie sollten erkennen, dass hier ein immens großes Potenzial endzeitlicher Verführung der Gläubigen vorliegt, an dem sie unwissentlich mitwirken. Wer sich an das gegenwärtige Jerusalem klammert, sollte bedenken, dass eine große geistliche Erweckung aus diesem Bereich heraus nur sehr kurz bestehen kann. Denn Jerusalem ist sowieso für das endzeitliche Feuer bestimmt. Es geht nicht erst nach dem Millennium unter, wie im vorliegenden Kapitel gezeigt wurde. Selbst wenn das Ende des jetzigen Äons lediglich ein Übergang zu einer erneuerten und nicht völlig neuen Schöpfung sein sollte, ist es abwegig zu glauben, das gegenwärtige Jerusalem werde neben dem neuen, vom Himmel herabgestiegenen Jerusalem fortexistieren können. Positive Verheißungen für Jerusalem sind demnach in ihrer zeitlichen Umsetzung ohnehin sehr beschränkt. Sie sollten deshalb nicht unsere Hoffnung sein. Wir haben eine weitaus bessere Erwartung, und diese betrifft nicht das hurerische, gesetzische Babylon-Jerusalem der Jetztzeit, sondern die zukünftige, bleibende, heilige Stadt. Laut Johannes 4, 21-24 wird Gott im gegenwärtigen Jerusalem nicht mehr angebetet werden. Ein solcher Gottesdienst ist auch nicht sinnvoll, denn er erfolgt durch den wesenhaften Lammtempel der kommenden Himmelsstadt. Siehe hierzu Offenbarung 16, Vers 19 und 20, das sich in Johannes 4, 21 textlich, strukturell und inhaltlich widerspiegelt. Wir erwarten eine neue Welt und eine neue Stadt, die Bestand haben werden. An Jerusalem scheiden sich die Geister. Die im Galaterbrief gezeigte Gegnerschaft des irdischen und himmlischen Jerusalem stellt Johannes im Evangelium und in der Offenbarung darin dar, dass sich Babylon-Jerusalem und das neue Jerusalem gegenüberstehen. Es handelt sich hier also um dieselbe Zuordnung, nur aus einem jeweils anderen Blickwinkel des Schreibers. Durch den in Offenbarung 11,8 für Jerusalem verwendeten Namen Ägypten kann man diese thematische Übereinstimmung von Paulus und Johannes besser verstehen. Das gegenwärtige Jerusalem steht im Brennpunkt des Interesses zweier gottfeindlicher Mächte, die von dieser Stadt Besitz ergreifen. A. einem verdorbenen Bereich im Himmel, zu dem die Kräfte Satans gehören, also das diabolische, babylonische Sauerteiggeheimnis des Himmels darstellen, und B. dem finsteren Bereich in den toten Räumen unten, der als Ägypten bezeichnet werden kann, denn Mizraim, der hebräische Name für Ägypten, bedeutet Doppeldrängnis. Das Land der Pyramidengrabmäler symbolisiert das Reich des Todes mit seinen beiden Herzkammern Tod und Hades. Das jetzige Jerusalem stand zur Zeit des Alten Testaments im Brennpunkt des Interesses der beiden Weltreiche Babylon und Ägypten, sodass diese Stadt nicht nur im geistlichen Spannungsfeld des Himmels und der unteren Örter liegt, sondern auch irdisch-politisch von diesen beiden gottlosen Bereichen des Bösen dominiert und manipuliert wurde. Da die irdische Stadt von diesen beiden Mächten vereinnahmt wurde und sich von ihnen gerne beherrschen ließ, ist sie sowohl die Hure Babylon als auch Hagar Ägypten und steht der neuen Brautstadt des Lammes unvereinbar gegenüber. Der Konflikt zwischen dem irdisch-gesetzischen Ägypten Babylon-Jerusalem und der heiligen Brautstadt Gottes durchzieht das gesamte Johannesevangelium und die Offenbarung. Vaughan Gage weist ihn in seiner Dissertation St. John's Vision of a Heavenly City detailliert anhand vieler Bibelstellen nach. Die Spannung zwischen den beiden Jerusalems ist ein natürlicher Ausdruck der Gegnerschaft ihrer Bräutigame. dem Tier und dem Lamm. Die hauptsächliche Ausprägung des städtischen Konfliktes besteht im Gegensatz der beiden Christusse, also in der Auseinandersetzung des Antichristus Satans mit dem wahren Messias Gottes. Im vorliegenden Text konnten nur einige der Erkenntnisse Warren Gages angedeutet werden. Im weitgehend auf seine Doktorarbeit basierenden Artikel »Die Typenlehre des Johannes« wurden sie genauer aufgearbeitet. Die Bezeichnung Hure Babylon ist nicht allein ein Codename für das mit Herodes bzw. dem römischen Kaiser hurende Jerusalem des ersten Jahrhunderts nach Christus, sondern auch das innere Geheimnis des endzeitlichen Jerusalem. Es geht also nicht nur darum, dass Jerusalem zeitweise gefallen ist, sondern um die Identifizierung der in der Offenbarung beschriebenen Babylon-Stadt. Die große Hure Babylon und ihr Bräutigam sind nicht die Stadt Gottes und seines Christus. Wer zwischen diesen beiden Jerusalems und ihren Häuptern nicht zu unterscheiden vermag, wird sich zwangsläufig für die falsche Seite entscheiden. Hier scheiden sich die Geister. Diese Entscheidung der Menschen wird in der Endzeit höchst dramatische Folgen haben. Denn es geht nicht allein um die Wahl der richtigen Stadt, sondern auch um die Annahme des richtigen Christus. Beides ist bei weitem nicht so einfach und selbstverständlich, wie es viele Christen glauben mögen. Denn die endzeitliche Verführung wird ungeheure Ausmaße annehmen. Das Herz dieser tödlichen Versuchung Satans ist die falsche Braut, die dazu dient, uns vorzugaukeln, der Pseudomessias sei der wahre Christus. Deshalb ist die allein im Geist der Wahrheit mögliche Beantwortung der Frage der persönlichen Zuordnung zur Stadt der Wahrheit oder zur Stadt der Fälschung lebenswichtig. Die biblische Identifizierung der großen Hure Babylon hat einen überaus bedeutenden praktischen Wert. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Entscheide dich bitte für die Gnade Jesu und wende dich von der verführerischen irdischen Stadt Babylon, Jerusalem und ihrem okkulten Einfluss ab. Willst du ein Teil der wahrhaften Brautstadt Gottes werden? Dann schau zum himmlischen Ort und seinem lebendigen Tempel hinauf. Erkenne den wahren Messias Gottes, Jesus Christus. Unterscheide, vertraue darauf, was das Lamm für dich auf Golgatha getan hat. Gebe Jesus dein Herz und richte dich ganz auf ihn und seine Stimme aus. Hör nicht auf das Wort der falschen Hirten, folge den gesetzlichen Lohnarbeitern und ihrer irdischen Stadt nicht nach. Wähle das Leben in Person, gehöre dem Gott und Schöpfer der Welt, Jesus Christus, der in Wesenseinheit mit dem Gott Geist und dem Gott Vater der einzige wahre Gott ist. Vertraue auf den allein Wunderbaren, komme, was wolle. Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er hat wunderbar seine Liebe mir erwiesen und Güte mir gezeigt.